Hallo und schönen guten Abend an alle, die es auch mitten in der Woche noch hierher geschafft haben.
Schönen guten Abend.
Hallo. Von System Matters. Ich habe heute ein paar Leute eingeladen, nämlich Maybrit, Katharina und Laura und Malte. Und wir unterhalten uns heute über das Thema Fanzines machen, allein oder im Team. Wobei wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass allein ein flexibler Begriff ist, den ich bei der Einladung sehr flexibel ausgelegt habe. Aber im Team kommt hin. Ja, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid.
Bitte, bitte.
Vielleicht fangen wir an mit einer kurzen Vorstellung und dann haben wir hier so ein bisschen Gespräch. Ihr könnt auch jederzeit Fragen in den Chat stellen. Es wird allerspätestens am Ende vom Gespräch auch die Möglichkeit geben, dass wir hier Fragen direkt aus dem Chat beantworten. Aber wenn sich's ergibt, beantworten wir die natürlich auch sofort. Ja, Maybrit, vielleicht fängst du einfach mal an. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Seit wann spielst du so Rollenspiel?
Ja, hi, ich bin Maybrit. Ich habe schon irgendwann vor 10 Jahren oder so schon mal Rollenspiele gespielt und dann eine ganze Weile nicht so richtig und immer nur so Homebrew-Sachen und jetzt erst so seit 2 Jahren bin ich so ein bisschen mehr drin. Und ich habe beim Wettbewerb letztes Mal das am Wegesrand gemacht. Und zu Weihnachten bei Feliz Navidad habe ich auch mitgemacht. Ja.
Prima. Katharina, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin auch so etwa seit 10 Jahren im Rollenspiel-Hobby dabei und angefangen ganz klassisch mit DSA, mittlerweile eher so erzähllastigere Sachen, Beyond the Wall, ganz toll Printed Wood Bay. Und ich habe dann 2021 nichts selber mitgemacht, aber mit meinem Freund geholfen, das Handbuch der Monsterschöpfung zu bauen. Und dann letztes Jahr habe ich selber gemacht mit Jenseits des Horizonts für Beyond the Wall.
Genau. Ja, Laura und Malte, ich ahne, dass man euch vielleicht auch schon ein bisschen kennt, aber vielleicht könnt ihr trotzdem was über euch erzählen.
Ja, wir sind sozusagen das Team hinter den kleinen Helden. Und machen jetzt seit 24 Jahren, machen wir die Cartoons. Und boah, das, wenn man das so ausspricht, die Zahl, das ist lange. Und haben eigentlich mit dem ersten Wettbewerb, den es bei System Matters gegeben hat, angefangen, Fansigns zu machen. Ja. Und das hat uns so abgeholt. Und seitdem ist das für uns so eine regelmäßige Sache geworden. Und eigentlich setzen wir dieses Jahr das erste Mal aus. Also ja, und sind dieses Jahr auch bei dem Wettbewerb nicht dabei. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe gerade so aus dem Augenwinkel gesehen, so im Chat, eine Frage, die aufploppte, wer Fanscience macht, muss viel Freizeit haben. Nein, definitiv nicht. Man braucht echt unheimlich viel Zeit dafür und das ist auch einer der Gründe, warum wir dieses Jahr einfach dafür keine Zeit haben, weil wir an einem anderen Projekt dran sind. Ja, Rollenspiel spielen wir seit Malte?
Ich länger als du, ich seit der...
Das ist wichtig.
Boah. 7. Klasse, glaube ich. Ich glaube, das erste Mal Rollenspiel gespielt habe ich im Bus auf einer Klassenfahrt. Da hatte einer das Regelwerk dabei, das war sehr lustig. Ja, und seitdem auch, wie Katharina damals mit DSA angefangen und inzwischen geht es eher in die Richtung D&D. Die Kinder sind so ein bisschen bei D&D gerade angekommen und dann ist das gerade so unsere feste Gruppe.
Ja, so ein bisschen, ne? Also, ja, DSA war die Wiege und dann folgte alles andere. Und ja, aber das sind auch sozusagen die Ursprünge. Und da gehen wir auch immer gerne wieder hin zurück. Also ich zumindest.
Ja, ich glaube, auf das Thema Zeit kommen wir auf jeden Fall dann auch noch, denke ich, mehrfach zu sprechen.
Das ist, glaube ich, mit eins der wichtigsten Themen, was das Ganze angeht.
Ja, klar. Ne? Oh, ja. Also ich habe mir der Frage sofort gedacht, wer so ein Scene macht, hat vielleicht mal viel Freizeit gehabt, aber eventuell dann nicht mehr, je nachdem, wie viel Zeit man dann in dieses Scene versenkt.
Ja, es ist auch immer eine Frage der Prioritäten. Also wenn man das unbedingt machen will, dann findet man ja Zeit, das zu machen. Das ist ja wie mit allen anderen Dingen auch. Und jetzt haben wir das tatsächlich so gesetzt, dass wir priorisiert haben. Wir arbeiten gerade an unserem Kurzgeschichtenbuch. Dazu können wir nachher vielleicht noch mal kurz was sagen. Dafür muss ich unheimlich viel zeichnen. Der Malte muss unheimlich viel schreiben und setzen und Kommunikation betreiben mit Autoren und Autorinnen. Und das nimmt einfach neben den normalen 40-Stunden-Jobs und den Kindern und allem, was sonst noch so dran hängt, einfach, das frisst einfach sämtliche Zeit. Und ja, deswegen, wenn wir das qualitativ hochwertig umsetzen wollen, und da haben wir immer so einen gewissen Anspruch, ich glaube, habt ihr alle, die das machen, dass man nicht einfach was hinrotzt, sondern sich damit richtig viel Mühe gibt. Und ja, dann kann man einfach nicht zwei große Projekte nebeneinander machen. Und wir hatten mal spaßenshalber mal Stunden ausgerechnet. Ich weiß nicht, habt ihr Maybrit oder Katharina mal irgendwie Stunden gezählt oder mal aufgeschrieben?
Nee, aber es sollte erschreckend viel sein.
Ja. Also, ne?
Ja.
Jetzt bin ich neugierig. Ihr habt Stunden gezählt.
Ja, ich weiß, bei dem letzten hier, bei Die Mäuse im Winter, da hatte ich das mitgeschrieben. Immer wenn ich gesessen und gezeichnet habe, ist das parallel passiert, dass Malte sozusagen gesetzt hat und Sachen zusammengeschrieben hat, Korrektur gelesen hat. Und ich habe ja im Prinzip nicht viel anderes getan, als nur gezeichnet und meine Meinung zu dem ein oder anderen Thema gesagt. Und die ganze Satz- und Textarbeit, das ist wirklich, hat Malte gemacht. Also da habe ich keinen Anteil dran oder keinen großen, sagen wir so.
Wie Katharina schon richtig sagte, es ist erschreckend viel. Also man darf das nicht auf einen Stundenlohn oder so hochrechnen, dann wird einem schlecht.
Nein, es ist ein Hobby, es macht Spaß. Und wir würden es ja alle nicht tun, wenn es nicht unheimlich viel Spaß machen würde. Und es ist, ne, dieses Gefühl, das fertig in der Hand zu haben und dann da drauf zu gucken. Ja.
Ja.
Ja, ich denke auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ein Zine in erster Linie aus Spaß und als Hobby begreifen sollte und nicht, weil, keine Ahnung, Geld wird es eh nicht abwerfen. Ich glaube, das ist im Rollenspielbereich generell die falsche Idee. Also man muss da schon, glaube ich, wirklich Bock drauf haben und es machen, weil man kreativ was machen will.
Ja.
Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht.
Ja. Wie viel Vorerfahrung hattet ihr denn so für die einzelnen Bereiche? Also in so einem Sinn stecken ja unglaublich viele Arbeitsbereiche drin. So, du musst irgendwie die Texte schreiben, die müssen dann natürlich für das Regelwerk passen, die müssen gelayoutet werden, die müssen gegebenenfalls bebildert werden. Also inwiefern habt ihr da schon Vorarbeit oder Vorerfahrung mitgebracht und inwiefern musstet ihr euch da ganz neu reinfuchsen?
Wen sprichst du an?
Fangen wir doch mal bei Maybrit an. Ich glaube, bei den kleinen Helden ist es noch mal ein bisschen anders, weil ihr natürlich auch schon mit Buchprojekten ganz viel gemacht habt und durch eure Comics da auch schon viel mitgebracht habt. Aber gerade bei Maybrit wäre ich mal neugierig. Also
geschrieben habe ich gar nicht und gezeichnet immer höchstens mal so ein bisschen nebenbei. Und dachte, ich versuche erst mal. Es hat ganz gut geklappt. Und dann habe ich immer, wenn ich keine Lust hatte, weiterzuschreiben, erst mal noch ein bisschen gemalt. Ist ja auch nötig. Und ja, aber Vorerfahrung hatte ich da gar nicht in dem Bereich. Ich habe auch keinen Zine vorher in der Hand gehabt.
Ja. Also quasi auch mit einem frischen Blick neu rein gestartet. Ja. Schön. Katharina, wie sah das bei dir aus? Also ich hatte ja bei deinem Heft hier dieses Jenseits des Horizonts schon den Eindruck, dass du da mehr Arbeit auch in das Layout gesteckt hast und wahrscheinlich mit irgendeinem Programm gearbeitet hast auch.
Genau, mit Affinity Designer. Da hatte ich vorher aber auch keine Ahnung von. Da war ich dann sehr viel darauf angewiesen, dass ich dann erstmal eine kleine Schulung bei meinem Freund gemacht habe, der da schon ein bisschen mit gearbeitet hatte. Und das ist mir dann tatsächlich zeitlich am Schluss auch auf die Füße gefallen, dass ich gemerkt habe, oh, okay, ich muss das jetzt noch komplett layouten und ich habe eigentlich keine Ahnung von Layouten. Und deshalb so Retrospektive, wenn ich drauf gucke, würde ich mittlerweile, glaube ich, auch so ein paar andere Sachen anders machen. Also ich habe mich dann auch sehr an dem Grundregelwerk von der Optik von Beyond the Wall eben orientiert, weil war halt naheliegend, dann das Hauptregelwerk da so als optische Quelle ranzuziehen. Mhm. Und da war ich dann auch so ein bisschen am Schluss wirklich im Zeitnot, weil ich halt komplett unterschätzt habe, wie viel Zeit Layouten frisst. Also das fand ich echt Wahnsinn. Ich glaube, ich habe länger an Layouten und Bilder raussuchen und das schön machen gesetzt, als am Text schreiben. Und das unterschätzt man, glaube ich, als Laie total. Hm.
Also würdest du, wenn du das jetzt nochmal angehen würdest, anders anfangen oder das Dokument anders aufbauen?
Ich glaube, ich würde bei nächsten Projekten immer in Teams arbeiten wollen. Genau aus dem Grund, weil ich so das Gefühl hatte, ich werde da auch nicht mit der Arbeit so warm. Es hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir sonderlich gut liegt. Und da bieten sich dann wirklich Community-Projekte an. Also, dass man da mit jemandem zusammenarbeitet, der ganz gerne layoutet und das gut auch kann und dass man da so ein bisschen Aufgabenteilung auch nach Neigung machen kann. Hm. Weil ich glaube, nochmal ein komplettes Jenseits des Horizonts layouten wollte ich nicht unbedingt.
Ja, Laura und Malte, wie sah das bei euch aus? Habt ihr, also ihr habt bestimmt davon profitieren können, dass ihr schon vorher in dem Grafikbereich unterwegs wart. Laura, du machst das ja auch beruflich, ne?
Ja, genau. Also ich habe schon lange in einer Werbeagentur gearbeitet, bevor ich mich vor 7 Jahren selbstständig gemacht habe. Habe inzwischen meine eigene kleine, ich nenne sie Kreativagentur. Und da mache ich natürlich hauptsächlich solche Sachen wie Satz und Layout, aber halt auch viele Illustrationen natürlich und das auch eigentlich am allerliebsten. Und bei uns läuft es so, dass Malte sich den Text sozusagen zusammenschreibt, wir gemeinsam das setzen oder halt hauptsächlich Malte und ich habe dann sozusagen Lücken, in die ich reinzeichnen darf. Das heißt, ich kriege ein PDF und dann gehen wir das durch und schauen, ne, zu welchem Thema, auf welcher Seite fehlt denn da eine Zeichnung und ich bin da immer ein bisschen kritisch, weil ich dem Malte immer sage, lass doch da mal bitte mehr Platz, ich will da ein bisschen mehr zeichnen. Und das ist genau das, was Katharina sagte, was einem nachher so ein bisschen auf die Füße fällt. Ich habe da schon Zeit eingeplant und denke dann so, echt, du wolltest da mehr zeichnen? Bist du total bescheuert gewesen? Also es ist, ja.
Also wir verwenden auch die Affinity Suite. Die haben wir für alle unsere letzten Projekte verwendet. Die ist da, wenn man da einmal drin ist, kommt man da ziemlich gut mit zurecht und dann ist die auch sehr mächtig. Aber gerade beim ersten Projekt ist das schon, dass man da erstmal reinkommen muss und sich seine Templates erstellen muss und dann nachher fällt einem dann doch wieder über die Füße, dass man da nicht sauber die ganzen Schriften richtig formatiert hat und auf jeder Seite die Schriftart manuell wieder geändert hat, anstatt das alles über das Template zu machen und so weiter. Das passiert einem beim ersten Mal, das passiert einem danach nie wieder.
Genau, alle Fehler, die du gerade gesagt hast, habe ich begangen. Ja.
Und das ist, wo ich zumindest beim Satz hilfreich sein konnte, ist halt die Erfahrung im Druckbereich, ne, mit Seitenanschnitten und dass man zum inneren Bund sozusagen mehr Platz lässt, weil man das ja nicht immer komplett aufklappt, ganz glatt streicht und da ist so ein Sicherheitsabstand angegeben, aber es wäre halt ganz cool, wenn man den auf den Innenseiten sozusagen um 3 mm nochmal erhöht. Das sieht halt einfach ein bisschen gefälliger aus, wenn man so eine Seite aufschlägt, die bei so einem klammergehefteten Broschüre, dann ist es netter. Also.
Auch das habe ich falsch gemacht und musste es anpassen. Ich habe dann erst im Nachgang gemerkt, dass die Druckerei, bei der ich dann drucken lassen hatte, auch dann so eine Formatvorlage hatte, an die man sich einfach hätte halten können. Ja. Das wäre alles so viel einfacher gewesen.
Ja. Aber ja, vor allem kann man diese Formatvorlage natürlich vorher einstellen und hat dann die ganzen Hilfslinien soweit schon alles eingeblendet. Ja.
Also ja. Kann man, ja, und mit den Illustrationen, da habe ich jetzt neulich noch die Vorlage in der Hand gehabt. Wir hatten ja beim letzten Mal, unser letztes Fansign, Mäuse im Winter. Und wir brauchten also unheimlich viele Mäuse. Und Mäuse ist jetzt nicht so das Ding, was ich jetzt schon so ganz, ganz häufig gezeichnet habe. Und ich habe eine Seite erstellt mit 50, also über 50 Mäusen in verschiedensten Positionen als Skizze und habe dann geguckt für die Seiten, welche Maus passt denn wohin und habe die dann da reinkopiert und die dann erst fertig gezeichnet, also mit Schwert drumrum oder mit Umhang um und weil ich einfach eine Varianz haben wollte von irgendwie Positionen, die klettern irgendwo hoch, die springen, aber halt so im gleichen Größenverhältnis, weil das ist mir noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen. Das war echt praktisch. Also das würde ich beim nächsten Mal wieder genauso machen.
Ja, Maybrit, du zeichnest ja auch von Hand. Wie bist du denn da vorgegangen? Hast du auch die Lücken vorher geplant oder hast du erst die Bilder gemalt und dann den Text außenrum gesetzt?
Es war so eine Mischung. Also viele Bilder waren schon da und dann haben wir den Text in Word gelayoutet, angepasst und dann geguckt, wo sind noch Lücken, wo können noch so Kleinigkeiten hin, die vielleicht auch thematisch eher ungebunden sind, irgendwie so ein kleiner Pilz, den kann man überall hinmachen und dann eher so kleine Illustrationen am Ende noch zum Füllen, damit nicht so eine halbe Seite irgendwo ist und lässt sich auch.
Ja. Ich muss sagen, ich habe damals, als wir die in der Jury durchgegangen sind, die Bilder auch total gefeiert in dem Heft.
Die sind super.
Ich fand das super niedlich. Also ich finde das auch schön, dass wir so viele unterschiedliche Stile und so unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema sehen hatten. Und ich glaube, dass wir hier dann auch einen ganz guten Schnitt an verschiedenen Herangehensweisen heute hier haben.
Maybrit, du zeichnest dann aber manuell und hast die dann eingescannt oder hast du auch digital gezeichnet?
Nee, ich habe die letztes Mal wirklich mit Papier gemalt und eingescannt und es war schrecklich, weil der Bleistift vom Scanner nicht richtig erkannt wurde und in echt sieht es besser aus nochmal. Und da musste ich extra noch gucken, dass ich das alles ein bisschen dunkler kriege. Und ich habe mich schon entschieden, dass ich dieses Jahr das dann digital mache, weil es dann doch ein Dann ist schwarz auch schwarz.
Ja, und man kann nochmal eben ausprobieren, wie das aussieht, wenn man den Hintergrund weggelassen hätte.
Ja.
Und man muss nicht anfangen zu retuschieren, sondern ne, eben dann ausblenden. Ja, es ist, das macht so viel, ist so viel einfacher. Aber ich finde immer noch ein ganz kleines bisschen Flair geht beim digitalen Zeichnen verloren. Also
so man muss auch schon ein bisschen konzentrierter sitzen, anstatt sich irgendwie sonst wo hinzulegen.
Ja, das stimmt. Und dieser Klick, ne, das war, wenn ich jetzt manuell zeichne, irgendwie analog so, dann denke ich, hä, wo kannst du nochmal klicken, um das rückgängig zu machen? Und dann, ja, es ist schon. Und hast du denn was überlegt, was du machen willst, womit du arbeiten willst, wenn du das digital machen möchtest?
Ich habe ein Pen-Display und dann würde ich aber kostenfreies Programm nehmen. Ich habe mit Krita ein bisschen gearbeitet und für meine Ansprüche reicht das.
Okay, sonst die Empfehlung, nutze Clip Studio, das ist super.
Ja, das ist ja eher so das Große, ne?
Vielleicht ja, aber nee, das kriegst du gerade irgendwie so, manchmal im Jahr gibt es da so Discounts und das ist kein Abo-Modell, das können wir, glaube ich, echt empfehlen. Also, ja, du warst erst sehr skeptisch,
ja,
ne?
Ja, sehr, weil ich bin ein Photoshop-Kind mit dem Wacom und ja, und da habe ich echt gedacht, boah, Malte, nee, echt nicht. Und dann, ich bin jetzt so begeistert von allem da, von den Funktionen, so dass ich echt überlege, auch auf der Arbeit umzusteigen. Aber ja.
Ja, vielleicht gucke ich es mir mal an.
Ja, genau. Okay.
Ja, vielleicht auch interessant für alle anderen, die sich für ihre Scenes darüber Gedanken machen, wie sie die bebildern können. Ne? Selber zeichnen ist auf jeden Fall rechtesicher.
Das ist richtig, ja.
Stimmt, das ist jetzt. Und was mich noch interessiert ist, wir haben, das Thema kam ja jetzt ganz häufig auf mit, wir sind so ziemlich nah dran, weil unser ältester Sohn die KI nutzt, um Magic-Karten für sich selber zu gestalten. Weil ich hatte mich hingesetzt, mit ihm angefangen zu zeichnen, aber so wie der die am Fließband produziert, ich kann nicht für über 170 Karten Illustrationen machen, so wie er sich das vorstellt. Und er nutzt jetzt die KI. Und das ist ja auch was, da gibt es ja die ersten Hinweise, vorne auch gedruckt in Büchern und so, dass das erstens ohne KI und zweitens, ne, dass man das nicht nutzen darf. Wie ist das? Wird das dann, also sieht man ja auf den ersten Blick nicht immer, finde ich, wenn jetzt nicht gerade Hände drauf sind.
Hände und Brillen.
Ja.
Also ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wir haben es ausgeschlossen in den Teilnahmebedingungen, weil das halt rechtlich so unsicher ist und jetzt auch nicht unbedingt der Idee entspricht, weil wir bewerten ja nicht, wie unglaublich krass das Scene aussieht, sondern wir wollen ja vor allem die Inhalte und die Ideen dahinter bewerten und die Leute animieren, da coole Sachen zu machen. Und da gibt es aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt eine Notwendigkeit, dass man das jetzt mit krassen KI-Bildern so richtig hochglanzmäßig aufpoliert. Wie du sagst, ne, wenn wir es nicht erkennen, können wir es natürlich auch nicht ausschließen, aber wir gehen da jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute so ehrlich sind und ins Impressum auch reinschreiben, was sie verwendet haben. Ich meine, es geht ja jetzt hier auch nicht um riesige Preise, wir vergeben ja hier keine riesigen Stipendien oder sowas. Insofern weiß ich nicht, also wenn man jetzt wegen dem bisschen Fame und einem Gratisbuch irgendwie, weiß ich nicht, unehrlich sein möchte, kann man das natürlich machen, aber
es lohnt sich auch so schon nicht. Also unehrlich sein, nicht das Mitmachen beim Fanzeitwettbewerb. Das lohnt sich in jedem Fall. Und ich bin gespannt, wie viele Einsendungen es dieses Jahr gibt. Und das ist doch was, wo wir uns neulich nicht ganz klar drüber waren, weil wir den Beitrag original auf die Schnelle nicht gefunden haben bei uns, als wir gepodcastet haben. Ist doch auch dieses Jahr wieder für einen guten Zweck, oder nicht?
Ja.
Ja.
Dazu kann Patrick mehr sagen. Ich glaube, der hängt hier im Chat rum. Aber es wird wieder gespendet.
Ja. Weil da wussten
Schulen wir, gegen rechts oder sowas war das.
Ah, okay. Wir waren uns nämlich sicher, dass das wieder, aber wir wussten den Spendenzweck nicht. Okay, gut.
Ja. Das wird auf jeden Fall wieder gespendet. Das finde ich eigentlich auch immer ganz nett.
Ja.
Der gewaltige Reibach, den wir alle zusammen mit diesen Scenes machen. Ja. Die Unmengen an Geld schubkarrenweise.
Ja, das, also haben wir eben, glaube ich, schon gesagt, dass das nicht das Ziel ist, warum man ein Fansein macht. Sondern es muss der Spaß sein, den man daran hat, das zu machen. und die Freude, wenn andere daran dann Freude haben und es anderen gefällt. Das ist das, weshalb man das dann macht.
Ja, und das ist eigentlich das Schönste. Ja, ne?
Und wenn man dann mit dem, für das man das verkauft, noch auf eine schwarze Null rauskommt, dann ist das noch am allerbesten.
Ja. Schule und Rassismus, Schule mit Courage ist dieses Jahr.
Super.
Der Punkt, wo wir hinspenden.
Lohnt sich sehr. Wir müssen noch mal sprechen, ob wir das anderweitig unterstützen können, weil ich finde das so gut. Mal gucken. Weiß ich nicht. Wir denken mal drüber nach, was wir tun können.
Mach das mal. Wir hatten eben im Vorgespräch schon aufhören müssen zu reden, weil wir schon angefangen haben, über Themen zu reden. Und da kam unter anderem auf, wie ihr an die Ideensuche rangeht. Also wie kommt ihr auf die Ideen für eure Scenes? Katharina, fang du doch heute mal an.
Bei Jenseits des Horizonts war es, glaube ich, so, dass ein Mitspieler in einem One-Shot bei Beyond the Wall den Erben einer Legende gespielt hat und dann als Ergebnis, glaube ich, so in die Richtung raus hatte über die Charaktertabellen, dass sein Vater Schiffsfahrer war und er hatte noch eine Karte bekommen von den Bereichen, wo sein Vater unterwegs war. Und dann habe ich nach dem Spielen so drüber nachgedacht, wenn ich mit der Runde jetzt weiterspielen würde, dann müssten wir irgendwann Seefahrerabenteuer haben und habe dann geguckt, gibt es das für Beyond the Wall? Nö. Und dann habe ich halt irgendwie angefangen, so ein paar Sachen für Seefahrerabenteuer in Beyond the Wall zu erstellen und das wurde dann immer mehr, bis ich irgendwie so viel Material habe, dass ich gedacht habe, ich sammle das jetzt mal. Und dann stand der Seen-Wettbewerb vor der Tür und dann hat das eigentlich ganz gut alles gepasst. Und so allgemein würde ich sagen, habe ich immer mal so kleine Projekte, die dann ewig rumliegen und wieder in die Schublade verschwinden und ab und zu wird halt mal was draus und manchmal nicht.
Maybrit, deins war ja systemungebunden, aber thematisch hattest du dich ja so ein bisschen fokussiert, eben am Wegesrand.
Ja, so grob so Kleinigkeiten. Also das letzte Abenteuer, das stand quasi schon, weil Konstantin das schon für uns beide einfach mal fertig gemacht hatte, als wir irgendeinen Schnellstarter ausprobiert haben. Und dann haben wir überlegt, was thematisch dazu passt. War relativ schnell klar, dass wir das System unabhängig machen, weil wir uns in keinem System so richtig solide genug gefühlt haben, dass wir da mit Werten um uns werfen konnten. Und haben wir irgendwann eine Prioritätenliste gemacht, also wild Ideen rumgeworfen und dann mal geguckt, wo könnte man ein bisschen mehr machen und die sind das dann geworden. Bei dem Laden zum Beispiel, da ist auch ganz viel von unserer aktuellen Gruppe, wollte jemand Rabatt haben? Wie gesagt, ja, okay, da ist aber Werbung dran. Also ein bisschen auch aus dem Spiel oder einfach wild überlegt.
Ja, die rosa Rüstung mit der schreienden Werbung oder was war das? Ich fand das großartig. Das Ganze.
Ja.
Ich muss unbedingt.
Der ist ein bisschen besser weggekommen, der hat nur einen Werbeaufdruck, aber das reicht nicht.
Tolle Rüstung, aber sie sieht halt furchtbar aus. Entscheid dich. Ja, Laura und Malte, ich habe bei euch im Vorwort gelesen, dass ihr irgendwie auch schon drei Prototypen hattet. Also ihr erstellt quasi richtig Prototypen beim Brainstorm. Und wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich fange normalerweise, überlegen wir halt erstmal, was die Idee hinter dem Scene ist. Bei dem ersten Wettbewerb, da war es ja so, dass Systematis den Wettbewerb ausgerufen hat und wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir mit und wir überlegen uns jetzt wirklich ein Scene für diesen Wettbewerb und haben dann geguckt, mit welchen Rollenspielen haben wir schon Erfahrung und da ist dann die...
Also was faszinierend war im Prinzip, ist dieses Erschaffen dieser Welt bei Beyond the Wall, dass man halt diese Orte festlegt, so nach und nach auf der Karte die einzeichnet und sich dadurch diese Geschichte strickt so ein bisschen. Ne? Dann gibt es da vielleicht eine verlassene Burgruine und man baut dieses Dorf auch irgendwie auf im engeren Kreis und dann haben wir uns mal so angeguckt und haben gesagt, ja, aber was ist eigentlich, es kann ja nicht jeder zeichnen. Und irgendwie wäre es doch ganz cool, wenn man so Vorlagen hat und dann haben
wir... Das war halt das größte Problem, genau. Als wir in der Gruppe mal Beyond the World gespielt haben, weil dann hat man das Dorf erschaffen und Laura war eigentlich die Einzige, die mal für alle gezeichnet hat.
Dann haben wir halt hier so maßstabsmäßig so Vorlagen gemacht für Friedhöfe, für die man sich dann rauskopieren und ausschneiden kann. Und Malte hat dann im Prinzip eine Geschichte drumherum gestrickt. So kann man das schon sagen, ne?
Also, ja, wir brauchten halt irgendwie einen Themenaufhänger. Also das erste Heft, das war wirklich so, wo wir überlegt haben, was könnte da noch rein, was passt da noch zu? Und ja, dann sind da ja mehrere Sachen zueinander gekommen. Das Abenteuer, dann der neue Charakter und dann noch in der Mitte praktisch das kleine Gimmick wie im Yps-Heft, ne?
Ja, und diese Charakter und das, ich mag den Titel besonders, das Kind des Monsterjägers, das ist irgendwie so, es klingt ein bisschen niedlich, aber auch ein bisschen gruselig und ja, und es ist auch das dünnste bisher, also das ist wirklich das mit den wenigsten Seiten und ja, wir haben uns immer ein bisschen gesteigert und haben dann auch beim letzten Mal gesagt, boah, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass das hier nicht zu einem Buch wird, also ja, man weiß auch, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, also bei uns ist schwer dann zu sagen, so jetzt nicht mehr, also jetzt machen wir es nicht voller, ganz schwierig,
finde ich. Der Anfang ist immer schwer und wenn man dann einmal drin ist, dann ist es schwer, irgendwie rauszuschneiden, ja.
Ja.
Ja. Und ich finde es teilweise aber auch wichtig, Dinge rauszunehmen. Also ich glaube, aus meinem aktuellen, so wie es jetzt ist, jenseits des Horizonts, würde ich, glaube ich, auch das Abenteuer rausschmeißen und mit noch ein paar Charakterideen und so weiter in einer besseren Version als Teil 2 lieber nachreichen. Und dann lieber nochmal die anderen Inhalte polierter abgeben. Also da finde ich, ist es oft sinnvoll, wirklich sich einen Limit zu setzen und dann Dinge, mit denen man nicht 100% zufrieden ist, auch nicht schlimm finden, wenn man die wieder rauswirft.
Ja.
Da ist es auch wichtig, dann das mal anderen nochmal zum Lesen zu geben, ja. Die dann da nochmal halt drüber gucken, ohne, ja, wie sagt man das?
Ja, ohne dieses Herzblut Brille drin, ja, zu haben, ne? Dass man ja, man hängt sehr an erstens allen Zeichnungen und zweitens den Ideen. Und ich finde das schon schwierig, wenn dann einer sehr kritisch sich dazu äußert manchmal. Wenn man dann denkt, oh, jetzt habe ich da aber wirklich eine Woche jeden Abend 3 Stunden dran gesessen und du findest das jetzt doof. Aber das ist, wie Malte sagt, das ist total richtig. Ich weiß nicht, habt ihr dann auch so einen festen Kreis, wer das dann Korrektur liest? Oder,
Korrektur lesen ist auch ganz wichtig. Der Moritz ist im Chat, habe ich gesehen. Viele Grüße gehen raus. Danke fürs Korrekturlesen, genau, immer in unseren Scenes.
Ja, und ich weiß nicht, wie macht ihr das?
Also wir haben es letztes Mal nur so gemacht, dass Konstantin und ich gegenseitig unsere Teile gelesen haben und dann nochmal und nochmal. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass wir auch zusammen das Brainstorming gemacht haben und so, ist dann am Ende so viel noch im Kopf, was aber nicht im Text steht, was dann beim richtigen Korrekturlesen dann doch noch rausgekommen wäre. Also diesmal kommen auf jeden Fall ein paar mehr Leute, die noch angefragt werden.
Ah, okay. Ja.
Ja. Das finde ich auch gut. Also ich habe auch einmal Tim gegen lassen, der so ein bisschen die Materie kannte, der auch das Abenteuer mal probeweise gespielt hat. Und dann habe ich noch einen Freund gegenlesen lassen, der überhaupt keine Ahnung davon hatte. Allein auf Grammatik und Verständlichkeit und so Sachen, damit eben genau, was du gerade gesagt hast, dass es auffällt, wenn irgendwas von jemandem, der nicht drinne ist und es nicht mitbegleitet hat in der Entstehung, nochmal erkennt, wenn irgendwas unklar ist oder sinnlos ist für den Leser, weil er eben keine Vorkenntnisse hat.
Ja, das ist auch sowas bei den Science. Du hattest das auch, ich weiß nicht, hattest du das im Vorgespräch gesagt, Katharina, oder hast du das eben schon gesagt, das verschwimmt jetzt gerade so ein bisschen mit der Zeit, die man hat, dass du da so ein bisschen ins Straucheln geraten bist am Ende. Das ist mir vor allem bei unserem Zeilen mit dem, wo wir praktisch ein eigenes Rollenspielsystem drin haben, dem Dungeon Worker passiert, da ist das mit dem Probespielen dann nämlich immer so eine Sache. Mhm. Genau. Da ist das mit dem Probespielen dann immer so eine Sache, wenn man so einen Text hat, eine Geschichte oder so, die liest man und die lässt man mal gegenlesen, dann ist gut. Wenn man ein Abenteuer schreibt, dann musst du das halt schon mal mindestens ein, besser zwei oder mehrmals gespielt haben.
Ja.
Was auch bei so einer kurzen Zeit, die man da zur Verfügung hat, schon schwierig wird, wenn man sich das extra dafür ausdenkt. Und bei so einem ganzen Spiel, was man dann da reinsetzt, war das schon echt heftig, das zu testen, sage ich mal. Aber das klappt dann doch irgendwie. Also es ist ja auch so, dass es jetzt keine professionellen großen Rollenspielbücher und Produkte sind. Und ich glaube, da drücken die Leute dann auch nochmal ein Auge zu, wenn dann da mal hier und da was nicht ganz rund ist. Wobei, bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie was am Ende dabei den ganzen Sachen immer rausgekommen ist.
Ja, also, wir haben ja festgestellt, dass dein Lieblings, wir haben 4 Stück insgesamt, und Maltes Lieblings-Fansein ist Dungeon Worker und meins ist die Stadt Grat. Also weder das erste noch das vierte, wobei wir die auch sehr, sehr mögen. Vor allen Dingen jetzt mit dem letzten, vom letzten Jahr mit dem Poster noch dabei und der Übersichtskarte, und das ist schon nett, aber die Stadt Grat, da hängt mein Herz dran, weil ich mich da wirklich, da habe ich mich reingeschmissen und da habe ich so Zeichnungen gemacht, wo ich wirklich das Gefühl hatte, boah, da kriege ich jetzt, obwohl es eine Schwarz-Weiß-Zeichnung ist, kriege ich die Stimmung so rüber transportiert, und alle wissen genau, wie wir das gemeint haben. Ich suche mal eine raus vielleicht, ja. und ihr redet nochmal, genau, das ist das hier. Kann man das sehen? Genau.
Das haben wir auch nicht für einen Wettbewerb oder so gemacht, sondern das ist einfach so entstanden aus einer laufenden Beyond the Wall-Kampagne raus, wo halt die ganzen Spieler sich halt auch mit eingebracht hatten, und dann ist die Stadt praktisch so aus dem Spiel heraus entstanden und ich habe es einfach nur noch aufgeschrieben.
Und seitdem weiß ich, Hut ab vor allem die so Städtekarten und so Ansichtskarten und Landkarten zeichnen. Das ist, glaube ich, das zweite Mal gewesen, dass ich sowas gemacht habe. Und es ist voll nicht mein Ding, und ich bewundere das sehr, wenn jemand so diese, ne, so eine Dorfansicht von oben und da noch Flair reinbringen kann. Ich habe es versucht. Ich meine, die Stadt ist auch in 3 Ebenen, aber das war so nicht so meine Lieblingsstelle. Aber ja.
Ich find, Katharina, wie bist du denn an das Spieltesten rangegangen, wo wir jetzt gerade so beim Thema Spieltesten waren?
Ich habe es einmal mit 2 Freunden selber gemeistert. Und das war noch eine sehr frühe Funktion. Also das hat nicht viel mit der aktuellen Version des Abenteuers zu tun. Und dann habe ich das so ein bisschen einfließen lassen in die Verbesserung, habe meine Tabellen angepasst. Und dann habe ich es nochmal von meinem Freund für eine Gruppe Spielleitern lassen, um zu sehen, funktioniert das Abenteuer für einen Spielleiter, der es nicht geschrieben hat, sondern der mit den Zufallsergebnissen leben muss. Und dann da irgendwie ein Abenteuer rausmachen. Und dann saß ich dann so ein bisschen seltsam in der Ecke hinten und habe mir Notizen gemacht.
Du hast gar nicht mitgespielt dann?
Nee, ich habe nicht mitgespielt, sondern stand so an der, saß peinlich berührt in der Ecke und habe zugeguckt, wie die Spieler mein Abenteuer zerlegen, natürlich. Ist ja normal, ne? Genau, und dann habe ich dann darauf basierend nochmal relativ viel vor allem rausgeschmissen. Also das Abenteuer ist jetzt immer noch zu lang, würde ich sagen, für ein Beyond-the-Wall-Abenteuer. Und dann, genau, dann auch nochmal mit der Gruppe geschrieben, mich nachher unterhalten, was fanden sie gut, was nicht. Dann vor allem mit meinem Spielleiter nochmal drüber geredet, wo hatte er Probleme bei der Vorbereitung. Genau, ja. Und dann hätte ich wahrscheinlich mit den Änderungen nochmal selber das dritte Mal meistern müssen, damit es gut wird, also poliert wird, aber das war dann zeitlich nicht mehr drin.
Ja, wow, aber da hast du da echt viel Arbeit auch reingesteckt.
Da hatte ich noch Zeit, da war ich noch Student.
Wo wir wieder beim Thema Zeit wären.
Das ist schön.
An welchem Punkt habt ihr euch denn entschieden, dass ihr das Scene entweder drucken lasst oder selber zu Hause ausdruckt und selber herstellt? Stand das von vornherein fest oder habt ihr erst die Sachen gemacht und euch dann entschieden, wie ihr das herstellen wollt?
Also bei mir stand das von vornherein fest, weil ich irgendwie Lust hatte, ein bisschen was zu binden, und dann bisschen grünes Papier war eh noch da. Da war die Entscheidung ganz einfach.
Ja, das war bei uns genau so einfach, aber genau das Gegenteil. Ich habe da keine Lust noch zu basteln und zu tackern. Das ist dann wirklich so gar nicht das, woran ich Spaß habe. Ich möchte dann, wenn ich das einmal gesetzt habe und die ganze Arbeit da reingesteckt habe, dann möchte ich auch, dass das halt dann jemand anders fertig macht.
Ja, dann ich kann damit gut leben, wenn jemand anders einen Versatz irgendwo reinbaut beim Druck oder eine Seitenüberlappung nicht hundertprozentig ist, das akzeptiere ich dann so, wenn man davon halt 60 Stück kriegt. Aber wenn ich selber diese Blätter falten oder falzen oder nuten muss und ich mache was schief, dann, das wird mich umbringen. Also dann, nee. Und auch, nee. Also das war klar, wir lassen es drucken, und wir haben uns lange über das Papier unterhalten. Also das weiß ich noch. Weil ich genau wusste,
ja, da bist du sehr eigen.
Ich wusste genau, welches Papier ich wollte und wie sich das anfühlen soll. Und das ist natürlich nicht das günstigste Papier, weil es so ein Naturpapier ist. Und ne, aber ja, ich wollte das gerne. Also, und ich habe es ja gekriegt.
Katharina, wie war das bei dir?
Im Prinzip ähnlich wie was Laura und Malte gerade schon erzählt hat. Wir haben das Handbuch der Monsterschöpfung damals mit der Hand gemacht.
Das war so cool.
Und einen Abend, bevor wir es losschicken wollten, hat natürlich erstmal der Drucker versagt, Druckerpatrone leer, da muss man am nächsten Tag noch falten. Und dann haben wir festgestellt, wir brauchen so einen Langarmhefter, sind noch zu Tims Mama gefahren, haben diesen Langarmhefter besorgt und davon hatte ich dann wirklich Albträume. Deshalb habe ich dann bei Jenseits des Horizonts von vornherein gesagt, nicht nochmal, das geht in eine Druckerei, auch wenn es mehr kostet, völlig egal.
Aber es spart Nerven, es kostet mehr Geld, aber es schont die Nerven.
Ja.
Sehr schön.
Das kommt drauf an, glaube ich, wie gut das mit der Druckerei läuft und wie gerne man faltet, ne? Wie du gesagt hast.
Ja, okay, ja gut.
Aber wie seid ihr denn dann an die Kalkulation rangegangen? Also ich glaube, wenn man das zu Hause selber macht, hat man vielleicht auch ein bisschen, also spart man einerseits Kosten, hat aber auch selber mehr so eine Hand drauf, was genau man wie macht. Und wenn man es drucken lässt, muss man sich mehr mit der Druckerei auseinandersetzen. Davon, dass man die eigene Arbeitszeit da einrichtet, haben wir ja am Anfang schon mal gesprochen, das habt ihr ja offenbar nicht gemacht. Wie seid ihr so an die Kalkulation rangegangen?
Also wir haben ganz einfach geguckt, was kostet es, wenn wir es drucken lassen. Das hatten wir recht einfach bei den ersten, weil die ja keine Zusatzverpackung oder keine Beigaben hatten. Wir hatten jetzt beim letzten Jahr eine Verpackung, einen Aufkleber, das Poster, noch irgendwas?
Das teure
Papier. Ach ja, und diese Spielekarten, die man sich ausschneiden kann, diese, sag schnell.
Diese Inventarkarten.
Inventarkarten, die man sich dann halt noch kopieren oder direkt von diesem festen Papier ausschneiden konnte. Und da haben wir wirklich eine Tabelle gemacht, geguckt, was kostet das alles, untereinander geschrieben und dann ein kleines bisschen aufgerundet. Also im Prinzip kann man sagen, da ist pro Fansign, verdienen wir da vielleicht 1,50 € dran, kann man sagen. Ne? Also und Arbeitszeit oder sowas ist gar nicht eingerechnet, sondern rein wirklich nur, wie sind die Kosten fürs Material? Weil wir gesagt haben, das ist ein reines Spaßprojekt und ja.
Also ich hatte geguckt, wie viel so vergleichbare Sachen kosten vom Umfang und dann nochmal ein bisschen runtergegangen, weil ich dachte, das ist jetzt alles so das erste Mal, dann machen wir vielleicht nicht so den hohen Ansatz. Und dann habe ich im Discord mal nachgefragt, so, was meint ihr, ist das okay vom Rahmen? Zustimmung gekriegt und dann gesagt, okay, dann, weil Kosten konnte ich, also Zeit habe ich nicht aufgeschrieben und Material und so war im Prinzip gleich null, weil es irgendwann mal gekauft und schon da war, dann ist das super schwer zu kalkulieren gewesen.
Ich habe jetzt nicht im Kopf, was das gekostet hat.
3 €.
Ja, super.
Gibt es auch noch im Shop.
Ja, wir haben schon überlegt, wir hätten mal vorher gucken sollen, was überhaupt noch verfügbar ist. Das haben wir nicht gemacht.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Aber wir haben hier ja unseren lieben Patrick im Chat. Der kann bestimmt raussuchen, was, oder der weiß das auch einfach, was im Shop noch verfügbar ist an den Zins.
Ah, okay. Ja, gut. Also wir müssen nochmal Mäuse im Winter nachdrucken. Also heute kam die zweite E-Mail dazu rein, dass das noch verfügbar ist. Vorgestern kam die erste, ob es nochmal kommt und wir werden es nochmal
drucken. Seit dieser Talk hier angekündigt wurde.
Vielleicht hat das was damit zu tun, ist ja schön. Also wir werden es auf jeden Fall jetzt nochmal das Versprechen, wir werden es auf jeden Fall nochmal nachdrucken. Also auch mit Poster und Spielekarten. Das machen wir nochmal.
Auch für euch selber. Wir haben ja schon gehört, dass ihr selber keins mehr habt.
Ich habe eins noch im Atelier liegen, aber das ist auch so ein Ansichtsexemplar, das möchte auch, glaube ich, nee.
Das ist halt nicht mehr zum Verkauf dann da.
Eigentlich nicht, nee.
Wenn das jeder im Laden dann schon einmal in der Hand hat und so weiter, ist das halt auch blöd, ne?
Aber da fragen auch unheimlich viele nach, ne, was ist das denn? Weil daran merkt man erst, wie nischig wir mit unseren, ne, kennt ihr ja vielleicht auch, wenn man so mit Leuten, die man so kennenlernt, man spricht, was habt ihr denn so für Hobbys und so? Und man erzählt dann und dann wird man komisch angeguckt und die meisten können das überhaupt gar nicht einordnen und zuordnen, ne? Also, ist ganz lustig. Wobei wir zugeben müssen, wir wussten eigentlich auch nicht richtig, was Fansigns sind, bevor wir mit System Matters da drauf gestoßen sind. Also da habe ich auch gedacht, hey, wer hat das gemacht? Wann? Wieso? Und deswegen bin ich das System Matters sehr dankbar. Also es hat mir sozusagen eine Bildungslücke geschlossen.
Ja, ich kannte das auch nur so aus dem Musikbereich und auch nur irgendwas, das Leute in den 80ern mal gemacht haben. Mir war auch überhaupt nicht klar, bis zu meinem Talk im letzten Jahr, dass da so eine wahnsinnig aktive Szene auch bis heute dahinter steht. Und ich finde das auch total spannend, dass jedes Jahr irgendwie neue Leute dazukommen und die ganz neue Ideen und neue Richtungen reinbringen.
Ja, schön, dass wir sowas mitmachen können, ne? Also das heißt, Maybrit und Katharina, ich habe jetzt so rausgehört, ihr macht auch dieses Jahr mit, also aktuell mit, ne?
Okay, geplant, sehr spannend.
Das wird spannend.
Ich mache dieses Jahr nicht selber mit, sondern hier kurz einen Werbeblock für den Steinbruch einfügen. Ein sehr tolles Community-Projekt, was so im Geiste der Blaupausen Zufallstabellen erstellt. Und da wird es dieses Jahr auch wieder einen Beitrag zum SIN-Wettbewerb geben.
Ja, die habe ich am 10. April auch zu Gast.
Ah.
Die Leute vom Steinbruch. Dann gibt es nämlich hier den nächsten Fanzine-Talk und da spreche ich dann mit Leuten, die als Communities diese Scenes hergestellt haben. Was mich auch gleich zu der Frage an euch bringt. Also Katharina hat da ja jetzt auch vielleicht schon so ein bisschen so einen Direktvergleich, aber welche Vorteile würdet ihr sagen, hat die Arbeit dadurch, dass ihr so ein kleines Team seid und beziehungsweise bei Katharina auch dein Scene ja hauptsächlich auf deinem Mist gewachsen ist? Was würdet ihr sagen, was da so die Vorteile sind?
Also ich finde jetzt aktuell, weil ich eben halt parallel auch arbeite, ist sehr, sehr angenehm, dass ich nur bei dem Steinbruch so in Anführungszeichen ab und zu mal einen netten Tabelleneintrag formulieren kann. Und ich schreibe jetzt vielleicht noch einen Artikel dazu, aber sehr viel Arbeit wird auch von anderen Leuten einfach übernommen, denen dann auch vor allem das Layouten, was ich nicht nochmal, glaube ich, so in dem Umfang machen wollen würde, übernommen wird, die sich dann da auch berufen fühlen und das gut können. Und das finde ich halt super angenehm an Arbeitsteilung, dass man eben halt nicht alles machen muss, sondern dann auch gut abgeben kann. Und ich glaube, so die nächsten Projekte bei mir sind dann auch eher so Community-Projekt Steinbruch oder zusammen mit meinem Freund mal ein 2-Personen-Projekt. Aber ich glaube, so komplett alleine würde ich aktuell eben auch wegen Berufstätigkeit nicht nochmal ein Scene schreiben.
Also komplett alleine... Entschuldigung, ich wollte
nicht. Oh, wir können auch bei euch anfangen.
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag mal weiter.
Ich wollte fragen, wie es bei Maybrit aussah. Also.
Aber ihr könnt ruhig.
Ich wollte nur sagen, so ganz alleine stelle ich mir es auch echt schwierig vor. Also wenn du da niemanden hast, der dann mal eine andere Meinung dagegen bringt und mal sagt, nee, guck mal, das ist aber so viel besser, weil umso mehr Leute dabei sind, gut, man sagt auch, viele Köche verderben den Brei, aber wenn du halt ein kleines Team hast, dann kann man sich halt auch ergänzen. Ne? Also ja. Ich meine, wir machen das ja so, Laura zeichnet und ich mache halt die Texte und das Layout und den Satz.
Und dann fuschen wir uns nur so ein bisschen ins Handwerk, indem halt Malte mir die Texte hinlegt und sagt, hör mal, was denkst du denn dazu? Und umgekehrt mache ich das mit den Zeichnungen auch. Und was mir fehlen würde, wenn ich das ganz alleine machen müsste, diese Motivation, die man dann von anderen bekommt auch, ne? Wenn man sich da so eingeniegelt hat, dann wird man ja auch nicht so richtig geschubst. Also eine Deadline ist eine super Motivation, aber die alleine, die würde mir nicht reichen. Also ich brauche schon so ein bisschen Feedback, ehrlicherweise. Auch höre ich das zwischendurch ganz gerne, wenn es, boah, nee, das passt jetzt aber gut mit der Zeichnung, so wie du das überlegt hast. Das tut mir dann schon echt gut und bringt mich ja auch dann ein Stück weiter. Also das muss ich sagen.
Was ich auch mega praktisch finde, gerade beim Tabellenfüllen, wenn halt mehrere Personen an der Tabelle arbeiten, dann schreibt halt jeder seine 4 besten Ideen. Und wenn man eine Tabelle selber schreibt, hängt man irgendwann. Also bei den Jenseits des Horizonts-Tabellen habe ich dann auch meinen Freund gefragt, klar, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, wenn mehrere Leute für dieses Projekt arbeiten und dann ihre Ideen dabei steuern. Weil dann hat man nämlich eine erstens längere Tabelle mit im Schnitt vielleicht nochmal besseren Einträgen, weil jeder nur so seine 4 einreicht, die er richtig gut findet. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz großer Vorteil von Teamarbeit.
Ja, das ist definitiv ein Vorteil, ja.
Ich könnte mir halt vorstellen, wenn man also zumindest in einem kleinen Team oder partnerweise arbeitet, dass das den Vorteil hat, dass man mehr kreative Kontrolle hat und sich mit weniger Leuten auf irgendwie einen Common Ground einigen muss. Ja. Würdet ihr das auch so sehen?
Das ist definitiv so, ja. Also wir sind da, was bei unseren Science und auch bei den anderen Projekten das alles angeht, schon sehr eigen, was das Layout und alles angeht. Also da habe ich schon gerne die Kontrolle drüber. Ich weiß das noch, wie das bei unserem ersten Kartenspiel damals war, was bei Pegasus rausgekommen ist. Da hat das Layout für die Karten und die Schachtel eine externe Designerin gemacht.
Da war ich sehr froh drüber, weil wir hatten ja null Erfahrung.
Genau, da hatten wir gar keine Erfahrung damit. Und im Nachhinein ist es aber auch so, dass ich da mit einigen Entscheidungen nicht ganz so zufrieden bin, weil das halt so 0815 dann ist, ne? Und du kannst halt, wenn du das alles selber machst, kannst du so deinen eigenen Stil halt dann auch komplett umsetzen und es ist dann halt auch alles so aus einem Guss.
Ja, ja, aus aber die einem Guss. Die Abstimmung, ne? Finde ich doof. Ja, aber es ist halt, ne, wenn man sich so als Kritik gegenüber sitzt und der eine hat, Malte hat die Meinung, ich habe eine andere Meinung, dann fehlt mir manchmal schon jemand Drittes. Also, ne, ich weiß nicht, schwierig zu beschreiben, ne? Dann hat man die Meinung und möchte die dann halt auch umgesetzt haben, also das finde ich schon.
Wobei manchmal, wir kriegen das immer ganz gut hin, wenn du die eine Meinung hast, ich habe eine andere Meinung, dann finden wir einen Kompromiss und nehmen Lauras Meinung, also.
Sehr schön, vielen Dank. Ja.
Jetzt habe ich schon ein paar Mal versucht, die arme Maybrit anzusprechen.
Du hast sie gerade schon wieder unterbrochen.
Ja, verflucht.
Ich finde, man kann in so einem kleinen Team vielleicht auch sehr gut zwischendurch nochmal den Kurs nochmal in eine andere Richtung lenken oder nochmal ganz neue Ideen reinbringen, was in einem, in der Community dann vielleicht ein bisschen schwerer ist.
Hm. Ja, hat am Ende alles Vor- und Nachteile, ist vielleicht auch ein bisschen davon abhängig, wie viel Zeit man in welche Aspekte der Arbeit an dem Sinn stecken möchte. Weil natürlich alleine spart man sich Zeit mit der Absprache, muss dafür aber zum Beispiel die Zeit investieren, sich in ein Programm einzuarbeiten oder die Zeit investieren, um jemanden zu finden, der noch gegenlesen kann. Und auf der anderen Seite in der Community habe ich vielleicht mehr Absprache, aber dadurch auch mehr Möglichkeiten an Leuten, die schon Ideen mit reinbringen. Aber ich darf nicht meinen nächsten Talk vorwegnehmen, sonst habe ich dann in vier Wochen nichts mehr zu reden. Was würdet ihr denn sagen, was war die größte Herausforderung, die ihr beim Erstellen eures letzten Scenes überwinden musstet und wie seid ihr mit euren, Schwächen ist so ein blödes Wort, aber wie seid ihr mit Sachen umgegangen, die ihr nicht so gut konntet? Wie habt ihr die bewältigt?
Also ich fand das Schwerste überhaupt erstmal anzufangen. Also erstmal das Dokument zu erstellen und den ersten Satz zu schreiben und zu planen, womit fängst du jetzt an? Machst du jetzt erstmal über Stichpunkte oder fängst du mit dem Satz an? Oder ja.
Wie hast du es gemacht?
Erstmal Stichpunkte dann gemacht. Das hat auch erstmal geholfen und dann irgendwann mal ein paar Sätze formuliert und dann erstmal nochmal wieder ein bisschen gewartet. Und irgendwann habe ich mir dann mal eine Woche Urlaub genommen und konzentriert daran gearbeitet und dann ist das auch ein bisschen vorangekommen.
Okay, also hast du dich etappenweise vorgearbeitet dann?
Ja.
Okay, wow. Ja. Ja, bei uns war es, bei mir war es diese Übersichtskarten. Wir haben leider keins mehr hier. Wir haben so Bereichskarten gemacht, wo die einzelnen Abschnitte aus verschiedensten Perspektiven dargestellt werden. Und das fand ich, das habe ich vorher noch nicht gemacht. Und wenn man halt die Gartenansicht, genau das ist ganz, ne, man hat den Garten als ganze Aufsicht und man muss das immer wieder aus anderen Winkeln zeigen, aber es darf sich nicht verändern. Also Das fand ich unheimlich schwierig. Und das hat mich auch fertig gemacht, als Malte am Ende kam und sagte, du, wir brauchen noch eine detailliertere Übersichtskarte, die müssen wir noch einfügen, die fehlt da noch. Und da habe ich gedacht, ich möchte einfach keine Übersichtskarten mehr zeichnen. Also, das war bei mir so der Punkt. Hattest du da was anderes?
Nee, also ich hätte jetzt auch, wie Maybrit sagte, das Anfangen, das ist immer schwer. Man hat, also jetzt gerade bei so einem Abenteuer oder bei einer Kampagne, du hast das halt irgendwie im Kopf, was da ungefähr passieren soll. Und das dann aber irgendwie erstmal zu Papier beziehungsweise in den Computer reinzubringen, das ist schon, ja, schwierig. Wenn man dann einmal drin ist und im Flow ist, dann schreibt sich das irgendwie. Und dann ist es nachher wieder schwierig, Sachen rauszustreichen, die überflüssig sind.
Katharina, was ist dir am schwersten gefallen?
Ja, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Für mich definitiv das Layout lernen. Ich bin jetzt im Nachhinein eigentlich ganz zufrieden mit, aber wie gesagt, ich muss es auch nochmal machen. Also da so dieses Einarbeiten, weil ich das halt vorher noch gar nicht gemacht habe, ein komplett neues Thema. Es ist cool, das sich mal angeguckt zu haben, aber ja, viel gelernt, aber ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, beim nächsten Mal abgeben.
Echt? Jetzt, wo du es wirklich dann jetzt einmal weißt, wie es geht?
Ja, aber also ich habe halt das Gefühl, dass es andere Leute besser können. Und dann kann ich es halt auch zum Beispiel, also mein Freund macht das sehr gerne und er macht das sehr gut und dann kann ich es auch einfach Tim layouten lassen.
Ja, gut, wenn man natürlich dann jemanden hat, der das für einen dann übernehmen kann, klar. Ja. Aber ja. Die Sache, dass jemand anders es besser macht, das hat man ja in jedem Fall. Egal, ob es ums Zeichnen, ums Schreiben, um egal was geht, du findest immer irgendjemand, der es irgendwie besser machen kann. Und wenn du mit dem Gedanken an eine Sache, egal an was für ein Projekt rangehst, dann fängst du nie an.
Ja, dann warten wir alle auf das Sehen, das Goethe in Verbindung mit Leonardo da Vinci erstellt und eingereicht hat und dann im Steidl-Verlag hat drucken lassen oder sowas. Das Übersehen.
Übersehen, das ist schön.
Ja, auf der anderen Seite, worauf seid ihr besonders stolz in Bezug auf euer Sehen? Gerne auch allgemein, aber in Bezug auf euer Sehen.
Dass es den Leuten scheinbar gefällt. Das ist wirklich, ich habe eben hier im Chat gelesen, dass jemand die Kampagne zu Ende gespielt hat und es Spaß gemacht hat. Und das ist wirklich das größte Lob und das ist das, wofür wir es eigentlich machen, dass Leute dann damit Spaß haben. Das ist einfach toll.
Ja, das Feedback zu kriegen, würde ich auch sagen. Also ich bin immer stolz und zufrieden, ganz glücklich, wenn das Ding gedruckt ist und ich das mal in den halten kann und durchblättern kann, weil das nochmal was anderes ist, als das nur digital zu sehen auf dem Rechner. Aber dieses Feedback zu kriegen, hey, wir haben es gespielt, wir haben es ausprobiert und selbst auch wenn jemand sagt, ne, hier an der und der Stelle, da kommen wir nicht weiter oder das hätten wir anders gemacht oder so, ist ja ein Feedback. Das heißt, jemand hat sich damit beschäftigt und sich die Zeit genommen. Das finde ich auch am allerbesten.
Ja, Dito, ich freue mich auch immer. Ich kriege ab und zu immer nochmal Nachfragen von Leuten, die es, dass sie noch haben wollen, irgendwie, die mich über Discord gefunden haben oder so und dass sie nachfragen. Und dann freue ich mich immer, wenn ich dann mit meinem Postumschlag zur Post gehe und so die einzelnen Exemplare noch rausschicke. Und so im Speziellen, ich bin es vorher nochmal durchgeblättert, so vorbereitend. Ich bin immer noch sehr glücklich mit meinem Schauplatz und da den Tabelleneinträgen. Also das, es hat sich gelohnt. Es ist sehr schön, das fertige Produkt dann in den Händen zu haben und dann schon zeigen zu können, ey, ich habe da was gebaut und bin da eigentlich ganz zufrieden mit.
Ja, also dieses Feedback war wirklich grandios. Gerade dieses, wenn jemand aktiv nachfragt, hast du noch welche? Fantastisch. Und irgendwer war sogar so lieb und hat eine Rezension über uns was geschrieben. Da ich bin gar nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen. Das war ja so schön.
Also Aufruf an alle da draußen, die jetzt im Chat sind oder die sich das Video nachher noch anschauen, ne? Ab und zu mal sagen, dass uns sehen gut ist. Tut richtig gut. Ist einfach schön, ja.
Ein bisschen Phishing for Compliments hier, aber...
Nein, aber es ist also gerade, wenn Leute sowas in ihrer Freizeit machen und ich denke, dass das echt ganz oft so ist, dass man sich dann, eigentlich freut man sich zu Hause drüber, aber dieser Schritt, dass man das Feedback auch gibt und sagt, hier, ich habe mich darüber gefreut, hat sich schön gelesen, ich habe es ausprobiert, es hat mir gut gefallen, sowas. Manchmal vergisst man das einfach und vergisst auch, dass die Leute das, also das ist ja am Ende der Lohn in Anführungszeichen, den ihr da vor allem rausbekommt, wenn ihr sowas macht und ich glaube, das ist dann echt nicht zu unterschätzen, dass es auch schön ist, wenn man das mal rückmeldet.
Ja. Ja, danke, schön gesagt.
Ja, ich glaube, so ein bisschen hatten wir es schon angeschnitten. Was würdet ihr bei einem nächsten Sehen anders angehen?
Schwierig. Ich glaube, gar nichts irgendwie. Also wir haben so ein bisschen unseren Arbeitsablauf inzwischen drin und das funktioniert halt. Also das Schwierigste ist halt, ein Thema zu finden und wenn man das einmal hat, dann hat man so den Arbeitsablauf. Wir haben jetzt auch wie Katharina die Probleme nicht mehr, was die Templates angeht. Die haben wir jetzt einmal. Die muss man jetzt einfach nur noch mit Inhalt befüllen und dann ist das schon die halbe Arbeit, die man im ersten Scene hatte, die existiert einfach auch schon gar nicht mehr.
Ja, also Bei Maybrit würde mich jetzt noch interessieren, ganz speziell, als du gesagt hast mit den Stichpunkten, weil ich da jetzt so gerade drüber nachdenke, was man optimieren könnte oder was wir anders machen würden. Eigentlich hat Malte sehr viel Planungsarbeit gemacht und ich bin eigentlich so der Papierplaner und deine Stichpunkte, hast du die am PC gesammelt oder hast du so eine handschriftliche Liste geführt und die dann gefüllt?
Also erstmal habe ich in einem Heft eine Sammlung gemacht, die wir dann auch zusammen gemacht haben. Also erstmal immer nur Ideen dazugekommen sind und dann nachher zum Umsetzen, zum wirklichen Text, haben wir dann von den vielen Sachen erstmal welche rausgesucht und bin ich nochmal erstmal mit Stichpunkten reingegangen.
Weil ich glaube, dass das
inhaltlich drin sein muss.
Ja, was mir jetzt so einfällt, sich die Zeit zu optimieren. Also dass man das nimmt man sich immer vor, zu sagen, man fängt früher an. Weil dann hat man mehr Zeit, diese blöden Ideen beiseite zu schieben und das ein bisschen wegzulassen. Aber das wird nie funktionieren, glaube ich. Weil man immer diesen gewissen Zeitdruck halt dann auch, ja, ist ja noch nicht so weit, ist ja noch nicht so wichtig. Also so geht mir persönlich das. Ich weiß nicht, wie das bei Maybrit und bei Katharina aussieht, aber ich sehe ein bisschen Nicken. Ist vielleicht ähnlich, ne, oder?
Ja, gerade wenn man dann so die 12 Stunden Unterwegstage hat, dann denkt man, morgen, ja. Morgen wieder morgen. Ja.
Oder
am Ende ist man müde. Ja. Nächste Woche geht auch noch.
Ja, sehr schön. Das freut mich so sehr, dass das so ähnlich ist.
Ja. Also was mir voll auf die Füße gefallen ist, ich habe praktisch in 2 Phasen dran gearbeitet. Einmal, wo ich viel Freizeit hatte, weil ich nicht mehr so viel im Studium zu tun hatte. Und da habe ich hauptsächlich getextet, aber halb schon so mit dem Layout angefangen, einfach nur um es zu testen. Dann wurde der Wettbewerb verschoben und dann habe ich ein halbes Jahr nichts dran gemacht. Und dann habe ich wieder dran weitergemacht, als die neue Deadline stand. Und da ist es dann sehr durcheinander gekommen von einem Arbeitsablauf, wie er sinnvoll ist. Also ich habe dann zum Beispiel ein paar Tage vor Abgabe gemerkt, ja, hast du eigentlich jemals gegengecheckt, ob die Schriftart, die du verwendest, unter irgendwelche Lizenzen fällt? Und dann habe ich dann irgendwie ein paar Tage, bevor es in Druck gehen konnte, noch verzweifelt recherchiert, was das für eine Schriftart war, wo ich die her hatte und ob ich die überhaupt verwenden darf. Zum Glück hat das dann alles gepasst, aber dass man da sich so ein bisschen strukturiert eine Zeitlinie schreibt, welche Arbeitsschritte man machen muss und worauf man achten muss, damit man halt eben so Fragen wie, habe ich überhaupt Lizenz für allem, nicht 2 Tage vorm Druck stellt, sondern möglichst bevor man mit dem Layouten anfängt. Und da hilft, glaube ich, aber einfach mal schon mal ein Sinn irgendwie gemacht zu haben, weil so Fehler macht man nicht zweimal. Also,
ja.
Ja, ja, am Ende alles learning by doing. Was ich auch ganz schön finde, vielleicht auch ein schöner Abschluss, ist, dass das Scene, was du auch erwähnt hattest, Katharina, was du mit Tim zusammen zu einem vorigen Wettbewerb gemacht hast, dass das auch jetzt im Verlag nochmal optisch überarbeitet wird und als richtiges Produkt auch rauskommt. So, ich kann das mal hier einblenden.
Oh, cool.
Super cool.
Ja, ich habe so eine Teaser-Seite. Ist schon relativ weit gediegen. Das war quasi dieser Monster-Baukasten.
Ja, das war so toll.
Ja.
Das war auch eine mega Idee.
Ja, das hat uns auch so gut gefallen. Das soll jetzt noch als richtiges Produkt kommen. Ich will mich nicht in die Nesseln setzen und irgendeinen Termin nennen, aber der Schrank ist quasi offen, noch einmal schräg ansetzen.
Genau. Ja, das sieht jetzt schon richtig gut aus. Wow.
Jetzt habe ich es schon wieder ausgeblendet. So.
Genau. Und das muss ich sagen, das ist halt extrem zufriedenstellend, wenn man da das hier irgendwann mal gemacht hat und dann es nochmal überarbeitet aufgebaut hat und dann kommt schickt man das zum Verlag und so ein paar Monate später schickt dann der Verlag die ersten Bilder von dem Produkt und super. Das fühlt sich extrem gut an.
Richtig toll.
Jo. So, jetzt habe ich uns hier wieder aufgeräumt. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Habt ihr noch einen abschließenden Tipp, den ihr allen angehenden FanzineInnen mit auf den Weg geben wollt? Maybrit, fang du doch mal an.
Auf jeden Fall checken, ob in der letzten Woche für die Abgabe irgendein Feiertag ist. Letztes Mal, ich weiß nicht, ich habe noch nicht gecheckt, muss ich es noch machen. Weil dann muss man nicht 5 Minuten, bevor die Post schließt, noch schnell losfahren. Und anfangen einfach.
Ja, mache ich weiter. Das Anfangen einfach ist das Wichtigste. Einfach machen und nicht denken, oh, die anderen können das alle besser. Und das ist Quatsch, weil dann macht man nie etwas. Einfach, wenn man auch nur eine kleine Idee hat, einfach mal anfangen. Und dann der Rest passiert dann schon.
Und von mir persönlich genau das Gleiche an alle da draußen, die denken, sie könnten nicht zeichnen. Könnt ihr. Es ist dann euer eigener Stil. Man muss sich ein bisschen damit anfreunden. Das ist wie mit einer Handschrift, sage ich immer. Aber wenn das alles aus einem Guss ist und ihr habt das alles gezeichnet, ganz alleine und selber. Und wenn ihr euch erstmal ein Foto nehmt von einem Baum und ihr malt den ab und dann malt ihr als nächstes ein Schwein. Aber dann ist es trotzdem euer Schwein und euer Baum. Also macht es ruhig. Ja. Kann nur cool aussehen.
Das würde ich so unterschreiben. Einfach machen und ich finde, ein Zine darf so aussehen mit ne, eine DIN A4-Seite klein oder irgendwie ein Beyond vom René, was aussieht wie ein Produkt, was man 1:1 so bei System Matters veröffentlichen könnte. Und es hat beides seine Berechtigung und es ist beides sehr, sehr cool und kann Spaß machen.
Prima. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Für alle, die sich jetzt berufen fühlen, auch noch was zu machen. Der Einsendeschluss ist der 13. Nicht der Einsendeschluss, der Seen-Wettbewerb läuft bis zum 13. Mai. So rum. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Dann vielen Dank für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und viel Erfolg bei den nächsten Seens, beziehungsweise bei eurem laufenden Projekt. Und ja, der Seen-Talk läuft dann weiter am 10. April mit den Community-Projekten. Freue ich mich auch schon drauf. Macht's gut.
Danke.
Tschüss. Danke für die Einladung.